unter die Menschen kommt. Das Jahr 2022 beginnt in der Gemeinde ja weiter ungewohnt, äußerlich unpersönlich. Halbe Gesichter, Abstand, man kann sich nicht, wie man das früher gerne gemacht hat, mal den Arm nehmen und drücken, man muss da immer entsprechend Distanz wahren. Aber was wir sicher wissen, und das ist heute Morgen ja auch schon mehrfach erwähnt worden, Gott ist durch seinen Geist in unserer Mitte. In Schwelm ist es eine alte Tradition, dass das Jahr mit einer Predigt zur Jahreslosung beginnt. Und deshalb möchte ich das heute hier auch tun. Ihr habt mich ja auch darum gebeten. Eins möchte ich noch sagen. Es ist mir heute Morgen in der Mahlfeier aufgefallen, dass da schon viele Gedanken, die mich bewegt haben und die am Anfang ich auch noch mal ein bisschen wiederholend sagen werde, schon da gewesen sind. Dass auch manches von dem, was ich sagen werde, schon in Liedern zum Ausdruck gekommen ist. Das heißt also, auch wenn man das nur in der Ferne vorbeschreitet und gestaltet, kann man merken, dass da der Geist Gottes wirkt und Dinge harmonisch zusammenfügt. Ich wollte nämlich auch damit beginnen, nochmal auf die Jahreslosung von 2021 zurückzublicken. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Diese Aufforderung ist heute noch genauso bedeutsam wie am Jahresanfang. Und ich weiß nicht, ob ihr bei den Silvesterüberlegungen Gedanken vor zwei Tagen auch ein Fazit gezogen habt, wie das euch mit Barmherzigkeit im vergangenen Jahr ergangen ist. Ich habe für mich festgestellt, dass die Situation, in der wir leben, mit den zunehmenden, teils gewalttätigen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und Impfen, den Umgang mit Menschen schwieriger machen. Das ist natürlich, was da irgendwo in irgendeiner Stadt auf der Straße passiert, relativ weit von mir weg. Aber wenn ich merke, dass im Freundeskreis, im schlimmsten Fall in der Familie oder auch in der Gemeinde, da stark abweichende Meinungen sind von dem, was ich an der Stelle für richtig halte, dann macht das den Umgang nicht einfacher. Ich habe gemerkt, dass ich in manchen Situationen auf Distanz gegangen bin, Kontakte nicht mehr so intensiv gepflegt habe, weil ich die Diskussionen auch scheue, die damit verbunden sind. Das bringt nicht richtig was. Aber dennoch sagt uns unsere Jahreslosung vom letzten Jahr, wir sollen barmherzig sein. Und dass man da bis in die Gemeinde hinein unter Umständen Differenzen hat, sollte sicher nicht sein. Ich las im letzten Jahr in einem Bericht der Zeitschrift G den Satz: Wir werden uns nach Corona viel zu vergeben haben. Ich denke, dass da eine Menge Wahrheit drin steckt und das wollen wir nicht außer Acht lassen. Ich habe voriges Jahr bei meiner Predigt zur Jahreslosung dieses Bild gezeigt zur Jahreslosung. Das Bild spricht eigentlich für sich. Ein gütig wirkender Vater hat zwei Söhne auf dem Schoß. Wenn wir genau hinsehen, erkennen wir rechts einen etwas knurrigen, bockigen Jungen. Wer Kinder in dem Alter hat, dem kommt dieser Gesichtsausdruck nicht wirklich unbekannt vor. Und den anderen, der sieht eigentlich ziemlich zerlumpt und runtergekommen aus. Aber man sieht, er trägt schicke Schuhe, einen Ring am Finger und hat einen vornehmen Umhang um seine Schultern und streckt dem anderen die Hand entgegen. Richtig ist hier der Vater des verlorenen Sohnes abgebildet mit seinen beiden Söhnen und dieser Aufforderung: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Die neue Jahreslosung enthält dazu für mich eine spürbare Verbindung. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Auch hier ein Bild, das jemand gestaltet hat. Es ist die bekannte Szene von Rembrandt mit der Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und das hat mir dann zu denken gegeben, wenn die Jahreslosung mit der Barmherzigkeit man mit dem verlorenen Sohn illustrieren kann und dann auch diesen Satz: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, dann muss es doch zwischen diesen beiden zunächst so unterschiedlich klingenden Dingen eine Verbindung geben. So wie der Vater den Sohn wieder annimmt hier auf diesem Bild, so scheint der Satz von Jesus gemeint zu sein. Bevor wir da in die Details gehen, wollen wir aber die Jahreslosung einmal im textlichen Zusammenhang lesen. lese ich Johannes 6, die Verse 32 bis 40 und Vers 44. Jesus erwiderte: Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Es geht in diesen Versen vor allem um zwei Fragen nach meiner Meinung. Die erste Frage ist die, wer ist Jesus? Und die zweite Frage ist, wie kommen wir in Beziehung zu ihm? Wenn man vom Text her jetzt überlegt, was wir darüber erfahren, wer Jesus ist, dann kann man das kurz vielleicht so zusammenfassen. Jesus ist das Brot des Lebens, das der Vater gesandt hat. Und Jesus ist der, dem es wichtig ist, auch den Menschen zu sagen und das zu betonen, dass er in vollkommener Übereinstimmung mit dem Vater handelt. Auch hier zeigt sich, der Vater und der Sohn sind eins. Sie haben einen Willen, setzen ihn um und wollen, und das Entscheidende, der Wille Gottes ist, dass Menschen gerettet werden und nicht, dass sie verloren gehen. Wie kommen wir jetzt aber in Beziehung zu Jesus? Da gibt es zwei Aussagen. In Vers 37, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und in Vers 44 heißt es, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Das heißt also, unsere Beziehung zu Jesus geht vom Vater aus. In diese Richtung zielen auch Aussagen, die der Apostel Paulus in Römer 8 trifft. Auch da möchte ich uns ein paar Verse vorlesen. Er schreibt, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Paulus macht ja auch noch einmal deutlich, dass alles das, was mit unserer Errettung, mit unserer Hinwendung zu Jesus zu tun hat, von ihm, von Gott ausgeht. Dass er von Anfang an dafür gesorgt hat, dass das so werden konnte oder werden würde, wie er sich das gedacht hat. Wir wollen uns jetzt einmal zunächst der Aussage der Jahreslosung zuwenden. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was es heißt, abgewiesen zu werden, erleben wir tagtäglich in den Medien. Zurzeit vor allem an der Grenze von Belarus und Polen, wo Flüchtlinge, Klammer auf, Menschen, Ausrufezeichen, Klammer zu politischen Spielen missbraucht werden. Mir ist aufgefallen, dass in den letzten Wochen da immer weniger die Rede von gewesen ist, obwohl es dort an der Grenze in den letzten Wochen auch immer kälter geworden ist. Aber wir erinnern uns auch noch an die Bilder vom Flughafen in Kabul, als verzweifelte Menschen Rettung vor den Taliban suchten. Oder die dramatischen Bilder aus vielen Regionen des Mittelmeeres mit den Flüchtlingen auf den Booten, die kaum in der Lage sind, über Wasser zu bleiben. Abgewiesen zu werden, ist dann ein hartes Schicksal. Und wir wissen, dass die Folgen für die Betroffenen dramatisch bis tödlich sein können. Da hinein dann der Satz, dass den Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Haben wir persönlich in unserem Leben auch schon Ablehnung erfahren? Man hört immer mehr davon, dass von der Kita über die Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen und am Arbeitsplatz das Problem des Mobbing ständig zunimmt. Mir scheint es auch aus meiner begrenzten Wahrnehmung ein neueres Problem zu sein. Ich kann mich zumindest, wenn ich mich an meine Kindheit und meine Schulzeit erinnere, ist mir das nicht so im Bewusstsein gewesen, dass das bei uns in den Klassen vorgekommen wäre. Und während meiner Zeit als Lehrer auch nur begrenzt. Da gab es immer mal einzelne Fälle, aber nicht so massiv, wie das heute geschieht. Die Gründe, die dafür ausschlaggebend sind, sind sehr unterschiedlich, aber möglicherweise aus meiner Sicht zumindest oft banal. Und heute geschieht das Mobbing ja überwiegend in den sozialen Medien. Ich habe in der letzten Woche in der Aktuellen Stunde des Westdeutschen Fernsehens ein Interview mit Frau Bass gesehen. Ich kann den Lehrer in mir noch nicht verleugnen. Wer von euch weiß nicht, wer Frau Bass ist? Ihr müsst euch nicht schämen, es war eine ganze Reihe. Frau Bass ist die neue Bundestagspräsidentin, die wir seit ein paar Wochen haben. Also die bekleidet das zweithöchste Amt im Staat. Ist also eine Persönlichkeit, die man normalerweise kennen darf. Spielt sich ein, die wird damit das ja vermutlich 4 Jahre lang machen, mindestens. Sie berichtete davon, dass sie, seitdem sie dieses Amt hat, auch in ihren sozialen Medienkanälen Widerspruch, Hassmails und all sowas empfängt. Nur, was weiß ich warum, nur weil sie jetzt als eine Frau, die aus einfachen Verhältnissen in Duisburg stammt, sich hochgearbeitet hat, jetzt dieses zweithöchste Staatsamt bekleidet. Wer irgendwo gesehen wird, der muss heutzutage damit rechnen, dass er Ablehnung erfährt, warum auch immer. Haben wir da vielleicht persönliche Erfahrungen gemacht mit Ablehnung, die auch heute und vielleicht sogar nach langer Zeit noch schmerzen? Ich habe eine Nichte, die mit dieser Problematik sehr zu kämpfen hat. Ihr hat es beispielsweise ihr ganzes Leben lang, bisheriges Leben ist Anfang 30 jetzt, ist es ihr schwer gefallen, dass ihr leiblicher Vater sich nicht zu ihr bekannt hat. Sie hat dann die Frage damit verbunden: Ich bin also so wenig wert, dass sich mein eigener Vater nicht um mich kümmert, keinen Kontakt zu mir sucht und diese Dinge. Und damit hat sie so zu kämpfen gehabt, dass mit einigen anderen Dingen, sie hat auch noch Mobbing in der Schule erfahren, weil sie nicht dem Schlankheitsideal der heutigen Zeit entsprochen hat, dass sie darüber psychisch krank geworden ist. Wie ist das in unserer Gemeinde? Haben wir alle Gemeindeglieder, Klammer auf, gleich Geschwister, Ausrufezeichen, Klammer zu, gleich lieb? Spüren Sie das? Oder kann man auch bei uns Ablehnung erfahren, Ausgrenzung, Isolation, vielleicht sogar in der nur milden Form von Gleichgültigkeit? Ich habe mich das immer wieder mal für mich auch gefragt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Leute am schlechtesten mit mir dran sind, die mir egal sind. Wenn ich mich an jemandem reiben kann, ist das zumindest noch ein Berührungspunkt und da kann man irgendwo miteinander kommunizieren. Wenn ich einen mag, ist das überhaupt kein Problem. Aber wie ist das, wenn mich Leute nicht betreffen, wenn sie mir egal sind? Das ist sicher eine starke Form von Ausgrenzung. Und dann gibt es ja in unseren Gemeinden Fragen, die heute sehr virulent sind. Wie ist das beispielsweise mit unserem Umgang mit homosexuellen Menschen? Wir wissen, dass es auch in christlichen Gemeinden solche Menschen gibt. Sehen wir sie als Außenseiter, Sünder, was weiß ich immer noch, oder sehen wir sie als Menschen, die Jesus auch liebt? oder bei einem Verhalten, das heute eher normal wird in unserer Zeit, dass Paare unverheiratet zusammenleben? Nehmen wir auch solche Menschen mit abweichendem Verhalten bei uns an und auf? Die Liste lässt sich sicher leicht erweitern. Das Angebot von Jesus in der Jahreslosung heißt eine umfassende Zusage. Unabhängig von Umständen, Befindlichkeiten, Schuldgefühlen oder Ähnlichem steht uns der Zugang zu Jesus offen. Beglückt uns dieses Versprechen? Sind wir uns unserer Möglichkeiten bewusst? Nutzen wir sie auch entsprechend? Was Annahme bei Jesus dann an Verhaltensänderungen bedeutet, muss im Einzelfall bedacht werden. In der Mahlfeier haben wir Johannes 8, das im Bericht von Jesus und der Ehebrecherin gehört, wo Jesus am Ende sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Aber er hat sich dieser Frau zugewendet, er hat sie angenommen. Auch wir dürfen, sollten, müssen unsere Haltung an dieser Stelle immer wieder neu auf dem Beispiel von Jesus bedenken. Aber es gibt auch eine andere Haltung noch. In Offenbarung 3 steht, sagt Jesus auch, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus wartet nicht nur auf uns, nein, er wirbt um uns. Wir sind ihm so wichtig, dass er aktiv die Verbindung, die Gemeinschaft mit uns sucht. Wenn wir die Details des Bildes uns ansehen, dann sehen wir, dass vor dieser Tür, vor der Jesus steht und anklopft, Unkraut wuchert, dass da Ranken sind. Die Tür scheint länger nicht geöffnet worden zu sein. Und Jesus möchte hinein, weil er Gemeinschaft mit uns sucht. Und um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen, mit dieser Bibelstelle sind nicht Ungläubige gemeint, die Jesus einlassen sollen. Das sind die Gläubigen, die schon zu ihm gehören, mit denen er Gemeinschaft haben will. Welche Situation trifft auf uns zu? Wenden wir uns in unserem Lebensalltag Jesus zu und hoffen auf seine Annahme? Oder lösen wir unsere Probleme selbst und lassen Jesus vor der Tür stehen? Wir sind gerade in Zeiten, in denen es uns besser zu gehen scheint, eher vielleicht geneigt zu glauben, wir können Dinge auch ohne Verbindung zu Jesus lösen. In Notzeiten wendet man sich wieder leichter an ihn, wenn man merkt, dass man mit seinen eigenen Möglichkeiten an starke Grenzen stößt. Ich möchte nochmal auf die vorhin schon mal erwähnten Aussagen des Bibeltextes zurückkommen, die ja einen anderen Klang noch haben. Da hieß es, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und dann im einen Halbsatz ging es da weiter, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Was bedeutet das? Ist das eine Spannung, die da im Text ist? Ich glaube, das können wir relativ leicht auflösen. Das, was hier zumindest einmal schon festgehalten wird, ich hatte es eingangs ja auch schon mal erwähnt, wir können uns nicht aus eigenem Entschluss bekehren. Wir können nur zu Jesus kommen, zu ihm finden, ihn unseren Herrn sein lassen, wenn der Vater uns zieht. Die Aufgabe, die wir an der Stelle haben, ist dann, wir müssen auf sein Ziehen achten. Auch dazu gibt es eine Stelle im Hebräerbrief. Vergesst nicht das Wort der Schrift heute, sollt ihr auf seine Stimme hören, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Das heißt also, jeder, der Jesus noch nicht kennt, der noch nicht ihn seinen Herrn hat nennen können, der noch nicht Vergebung erfahren hat, der sollte darauf achten, ob Gott zieht, ob er ihn ruft. Die Praxis, die man bei Großevangelisationen leicht erleben kann, dass sie es beaufrufen zur Entscheidung, man sich da einfach nur melden muss oder nach vorne gehen oder sonst was, die ist ein bisschen fragwürdig. Wer weiß, ob gerade Gott in diesem Moment ruft und zieht, ob es nicht nur die Umstände der Situation sind an der Stelle. Niemand weiß, wie oft Gott ruft, wie oft er zieht, wie oft er die Möglichkeit einräumt, ihn doch den Weg zu Jesus einzuschlagen. Deshalb ist es wichtig, so wie es der Hebräerbrief sagt, auf Gottes Stimme zu hören und dann zur richtigen Zeit zu antworten. Andererseits, wenn wir zu Jesus gehören, dann ist uns der Zugang zu ihm jederzeit offen, so wie es die Jahreslosung sagt. Und man kann erfahren, dass man nicht zurückgewiesen wird, gleichgültig, in welcher Situation man sich augenblicklich befindet. Auch dazu wird hier der ein oder andere Gedanke schon während der Mahlfeier geäußert. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ist uns die Größe dieses Angebotes bewusst? Ist uns klar, welche Chance wir als Christen haben, wenn wir in unserem Leben an der einen oder anderen Situation Schiffbruch erlitten haben, wenn wir gescheitert sind, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich will da jetzt gar nicht auf konkrete Beispiele eingehen. Wenn wir uns Jesus zuwenden, verspricht er uns mit der Jahreslosung von diesem Jahr, mit dem, was Johannes in seinem Brief geschrieben hat, wenn du zu mir kommst, bringe ich die Dinge in Ordnung. Da muss die Initiative von uns ausgehen. Wir müssen uns Jesus zuwenden. Auch wenn wir gehört haben aus der Offenbarung 3, dass Jesus auch vor unserer Herzenstür steht. Aber er wirbt um uns, dass wir zu ihm kommen, dass wir die Dinge in Ordnung bringen, die uns belasten, dann mit ihm leben und das dann auch besser als mit Sünde zu seiner Ehre tun können. Und von daher ist das eine große Chance, die wir in der Jahreslosung noch einmal vor Augen geführt bekommen. Ich möchte ein Fazit ziehen. Jesus lädt uns zunächst einmal zu sich ein, dem Retter der Welt, an dessen Geburt wir uns gerade erinnert haben und auf dessen Wiederkunft wir warten. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, müssen auf die Stimme Gottes hören, wenn er zu Jesus zieht. Keiner wird dann nicht angenommen. Oder um es positiv auszudrücken, jeder wird dann angenommen, wenn wir der Stimme Gottes folgen. Menschen, die schon zu Jesus gehören, dürfen unabhängig von ihrer Lebenssituation, ihrer Schuld, ihres Versagens, sich immer wieder zu ihm wenden. Und auch für solche Menschen, die ihre Beziehung zu Jesus haben einschlafen lassen, steht er vor der Herzenstür und möchte die Gemeinschaft erneuern. Wir als Einzelne und als Gemeinde haben den Auftrag, diese gute Nachricht weiterzugeben und zu Jesus einzuladen, darauf hinzuweisen, dass er niemanden zurückweist. Wir sind wie im letzten Jahr bei der Barmherzigkeit aufgefordert, das, was wir bei Jesus erfahren, innerhalb unserer Beziehungsgeflechte oder wie die jungen Leute heute neudeutsch sagen, innerhalb unserer Communities zu leben und andere anzunehmen. Und dazu gehört auch die Unterstützung solcher Menschen, die das mit einem besonderen Auftrag tun, die sich von Gott haben rufen lassen, eine Missionsarbeit in welcher Form auch immer. Von daher ist diese Jahreslosung eine große Ermutigung in unserer Zeit, in der so viele Menschen Zurückweisung erleben und Nähe oder Zuwendung Umstände halber nicht so möglich ist. Zu Jesus müssen wir nicht mit Maske kommen, da müssen wir nicht die Hände desinfizieren, müssen wir auch keinen Abstand halten. Seine Arme sind offen. Er sucht die Nähe zu uns, die uns als seine Kinder annehmen. Ich denke, wir sollten mit dieser Zuversicht und dieser Verheißung all das, was das neue Jahr uns noch bringt, erwarten und Jesus dafür danken. Ich möchte mit uns beten.